Helmstedt. Das liegt ganz im Osten von Niedersachsen an der Autobahn 2. Bis 1989 war die Stadt durch den Grenzübergang Checkpoint Alpha bekannt, über den man in die DDR ein- und ausreisen oder den Transit nach West-Berlin antreten konnte. Die Grenzöffnung und die Wiedervereinigung Deutschland ist nun wenige Jahre her und Herr U. studiert. Es ist der Donnerstag vor Pfingsten und wir schreiben das Jahr 1991. Herr U. wartet zu Hause auf seinen Abholservice Richtung Fehmarn. Mit seinen beiden besten Freunden Knobel und Benno, kurz Ben, wird er das gesamte Wochenende an einem Pfingsttreffen auf Fehmarn teilnehmen. Knobel hat das Auto seiner Eltern, einen weinroten Kombi, für die Fahrt zur Verfügung gestellt bekommen. Der Grund für die Anfrage, die Bereitstellung und Nutzung des Kombis von Knobels Eltern ist ein rein logistischer. Jede Person, die beim Pfingsttreffen auf Fehmarn dabei ist, muss 3 30er Kisten Feldschlösschenbier mitbringen. Also eine Kiste pro Tag und Person. Das ist trinktechnisch leicht machbar in den jungen Jahren und konserviert ganz sicher. In die alten Schleudern, die die drei sonst so fahren, wäre der ganze Isotonik-Schnickschnack zuzüglich Grillfleisch und Würstchen, Dosenravioli und Suppen, Zelt und Schlafsäcke gar nicht reingegangen. Aus diesem Grund wurde der fast nagelneue weinrote Wagen mit entsprechend großem Fassungsvermögen im Koffer und Innenraum den drei Freunden zur Nutzung überlassen. Bedingung: besenreine Übergabe des Fahrzeugs am Ende der Tour. Nun gut, Wünsche sind durchaus erlaubt. Wie gesagt, normalerweise fahren die drei Freunde weniger moderne und kleiner dimensionierte Autos. Hier ist besonders auf das Fahrzeug von Knobel hinzuweisen, ein knalldunkelblauer Golf. Mit diesem Fahrzeug bewegen sich die drei am meisten und regelmäßig durch die Helmstedter Innenstadt. Fast jedes Wochenende drehen sie hier ihre Runden. Es geht am Amtsgericht vorbei, die kleine Steigung zur Neumecker Straße hoch. Diese ist die Einkaufsstraße bzw. Fußgängerzone von Helmstedt. Nachdem man dann endlich alle Fußgänger vorbeigelassen hat, geht es weiter die Bauerstraße hoch. Oben angekommen, halb links halten und die Kornstraße an der Gaststätte Eco vorbei, wieder den Berg runter. Dann geht es in einer scharfen Rechtskurve am Markt und Rathaus den Papenberg wieder hoch. Dort befindet sich links das Bistro, eine Kneipe und Bar mit Flippern, Innenhof und seiner Spezialität Erdbeerbowle. Auf der rechten Seite ist die Diskothek Number One oder einfach nur kurz das Number. Freitag und Samstag ist das Number Tanztempel. Mittwoch und Sonntag bietet die Diskothek zusätzlich eine Happy Hour an. Aber das sind andere bzw. weitere gnadenlose Geschichten. Das wichtigste Zubehör des blauen Golfs von Knobel ist das Radio und die Auswahl von selbst aufgenommenen Kassetten zum Abspielen. Obwohl der Variantenreichtum der Musik ist recht überschaubar. Im Grunde sind es ganze 3 Kassetten, die serienmäßig im Handschuhfach zu finden sind. Zum einen das erste Studioalbum von Trio aus dem Jahr 1981, auf der Da 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 definitiv das schlechteste Stück auf der Scheibe ist. Als zweites ein Potpourri von Gitarrenmusik mit messerscharfen Riffs. Hier sticht definitiv ein Song heraus, der vor allem in den Nachtrunden durch die Stadt seine ganze Macht zum Ausdruck bringt. Savatage Power of the Night vom gleichnamigen Album aus dem Jahr 1985. Schließlich die Mutter aller Kassetten dieses Fahrzeugs. Manowar Fighting the World von 1987 auf der A und Kings of Metal von 1988 auf der B-Seite. Im Tachobereich des Fahrzeugs zeigt der Kilometerstand nicht nur die 6-stellige zurückgelegte Strecke des Autos an, sondern auch, wie oft die Manowar-Kassette im Radio abgespielt wurde. Aber zurück zum Pfingstausflug an die Ostsee. Der weinrote Kombi hat vor dem Haus von Herrn U. geparkt. Nachdem der seine Unterhose und ein Wechsel-T-Shirt, Zahnbürste und Zahncreme im Kombi zugeladen hat, was braucht man schon groß an Gepäck zu Pfingsten auf Fehmarn, kann es losgehen. Die drei steuern einen Supermarkt an, um den flüssigen, fleischigen und nudeligen Proviant aufzunehmen. Das beladene Fahrzeug mit all den Kästen und dem Proviant erweist sich als Textaufgabe. Immerhin muss das Gewicht verteilt werden und es wäre gut, wenn die Heckklappe sich schließen lässt. Klamotten und den Kleinkram stopfen sie nun in alle möglichen Ecken und Ritzen. Die restlichen Bierkisten kommen auf die Rückbank hinter den Fahrersitz, die Fressalien in den Fußraum. Fertig. Dann kann es ja losgehen, aber Moment, sie rollen bereits ein paar Meter. Für die Fahrt brauchen Ben und Herr U auf jeden Fall auch etwas Bier, denn die beiden haben festgelegt, dass sie bis Fehmarn definitiv nicht fahren werden und dass das mal schön der Sohn des Wagenbesitzers übernehmen darf. Um noch keine Biere aus den Kisten zu trinken, halten die drei noch einmal an einem Kiosk an, um etwas Dosenbier einzukaufen. Im Kiosk steht eine illustre Runde von, Achtung, Quantenphysikern, die, so wie es aussieht, sich bereits seit dem Morgen an Bier und Kurzen laben. Herr U schiebt sich an den Kunden vorbei zur Verkaufstheke und bestellt das Dosenbier mit der Frage, ob es hier auch Sechserträger gibt, also Bierdosen, die man mit so einem Plastikrahmen am oberen Ende zu einem Sechserpack zusammenhalten kann. Der Kioskbesitzer schaut nur mitleidig zum anscheinend nicht zum trinkenden Fachpersonal gehörenden Herrn U. Dann nimmt sich der vermutliche Inhaber des Kiosks eine einfache weiße Plastiktüte zur Hand, öffnet diese und hält den einen Griff der Tüte mit der linken Hand so, dass sie sich öffnet. Mit der rechten Hand greift er nach hinten ins Bierregal und feuert eine nach der anderen Dose mit den Worten: Hier kriegst du Einerträger, Zweierträger, Dreierträger und so weiter in die geöffnete Plastiktüte. Herr U versteht schnell. Größe der Dosenbierträger sind hier in diesem Kiosk frei konfigurierbar. Bei Dose 6 ruft Herr U Halt, bekommt aber noch einen Nachschlag und muss am Ende 8 Dosen Bier bezahlen. Knobel bekommt als Dank für seinen Chauffeurdienst 2 Cola. Bloß weg hier. 3 Stunden und 30 Minuten später erreichen die drei mit dem weinroten Kombi die Fehmarnsundbrücke. Ab hier wird nun mittels eines mit Bleistift beschriebenen Zettels navigiert, auf dem die Route zum Campingplatz Flüggerstrand dokumentiert ist. Dort angekommen nehmen sie, wie aufgeschrieben, die erste Einfahrt rechts auf den Campingplatz und finden bereits nach 100 Metern die Helmstedter Strategen mit ihrer Zeltburg. Die ersten sind schon seit gestern da. Und so sehen sie auch aus. Herr U kennt nicht alle Namen der Teilnehmer aus seiner Heimatstadt und Umgebung, die ihm im Vorfeld der Reise zu dieser Pfingsttour genannt wurden. Es ist eine gemischte Gruppe aus verschiedenen Jahrgängen. Er denkt aber, er wird zumindest die meisten schon einmal gesehen haben. Herr U ist gespannt und auch ein wenig nervös, auf welche Persönlichkeiten er treffen wird. Nachdem die drei Freunde den Wagen geparkt haben, trottet Herr U hinter seinen beiden Mitfahrern her. Sie bleiben an einer bereits sichtlich mitgenommenen Gruppe Helmstedter Haudegen stehen, die an einem Tisch sitzen und das Würfeltrinkspiel Meier oder auch Mäxchen spielen. Gespielt wird reihum mit 2 Würfeln, einem Würfelbecher und einem Untersetzer. Der Würfelnde kann den Würfelbecher ankippen und seinen Wurf verdeckt ansehen. Dabei sagt er den Wert des Wurfes an. Hier darf er natürlich lügen, wenn er möchte. Anschließend reicht er die vom Becher verdeckten Würfel an den nächsten Spieler weiter. Dieser muss den vom Vorgänger angesagten Wert erhöhen und hat nun die Wahl. Er glaubt seinem Vorspieler, dann muss er aber hoffen, dessen Ergebnis übertrumpfen zu können. Bei dieser Variante würfelt er weiter, schaut unter den Becher und muss einen für den nachfolgenden Spieler höheren Wert ansagen als der zuletzt angesagte. Notfalls muss er lügen. Oder der Spieler glaubt dem angesagten Wert der Würfel nicht, bezichtigt also seinen Vorspieler der Lüge. Dann wird der Becher für alle sichtbar aufgedeckt. War der angesagte Wert höher als der reale Wert der Würfel, wird der vorherige und somit lügende Spieler bestraft. War der angesagte Wert jedoch kleiner oder gleich dem realen Wert der Würfel, wird er selbst bestraft. In diesem Fall des Pfingsttreffens mit einem Schluck Bier aus einer eigens dafür designten Tasse. Der höchste Wert im Spiel, der erreicht werden kann, ist die 21, also ein Würfel mit der 1, der andere mit der 2. dass dieses Spiel, das anscheinend schon den ganzen Tag unter der heißen Sonne Fehmarn stattfindet, an den Teilnehmern dieser illustren Tischrunde nicht spurlos vorbeigegangen ist. Das ist leicht an ihren glasigen Augen, den roten Köpfen und den lockeren Zungen zu erkennen. Dann fällt Herr U's Blick auf etwas, das sich rechts von ihm auf dem Boden befindet. Das flach im runtergetretenen Gras liegende Objekt trägt Cowboystiefel, die mit den Zehen steil in Richtung Raumstation Mir zeigen. An diesen Stiefeln schließt sich eine eng anliegende blaue Röhrenjeans an, gefolgt von einem rotkarierten Holzfällerhemd oder auch umgangssprachlich Maschbauhemd. Auf Brusthöhe verschwindet das Stillleben dieser Person unter dem Bodenblech der Beifahrertür eines Opel Mantas. Herr U neigt sich nach unten, um dem Hemd Richtung Kopf zu folgen. Er sieht sofort, es schläft, was da in diesem gestiefelten Outfit steckt. Vom Spielertisch kommt die trockene Bemerkung, Micha hat einen leichten Schwips. Herr U fällt in diesem Zusammenhang sofort der dünne, weißliche Schaum in den Mundwinkeln von Micha auf. Scheint zutreffend zu sein. Der Aggregatzustand Schwips von Micha, denkt sich Herr U. Nachdem das Zelt, in dem die drei Freunde schlafen werden, aufgebaut ist und die neuen Bierkästen entsprechend als Eintritt in die Runde abgenommen sind, ja, da beginnt der eigentliche Spaß an der Ostsee, obwohl Herr U hat aufgrund des Anblicks des armen Kerls oder der Kreatur unter dem Opel Manta großen Respekt vor den anstehenden 3 Tagen. Aber nun kommt er hier sowieso nicht mehr weg, also Augen zu und durch, denkt sich Herr U, trinkt sein erstes Bier, aus dem mit Beginn der Nacht schnell 10 geworden sind. Es werden Welträtsel gelöst und allerhand lyrische Einzelheiten besprochen. Das Lagerfeuer knistert und dann und wann wird gegrillt. Je später es wird, kommen die armen Grillwürstchen nur noch mit spärlicher Glut in Berührung und erreichen höchstens noch den Garpunkt leichter Sonnenbrand. Dass spärliche Glut dennoch nicht zu unterschätzen ist, das wird dieses Wochenende noch eindrucksvoll aufzeigen. Tag 2 beginnt, wie Tag 1 aufgehört hat. Meiern, Lyrik, Welträtsel. Etwas Tagesmodulation bietet der Strand und andere Campinggäste bzw. Gästinnen, in die sich einige der jungen Burschen Schock verlieben und am liebsten sofort in die Zelte der Damen einziehen möchten, inklusive kompletten Hausstand, versteht sich. Gut. Hat nicht bis gar nicht funktioniert mit den Ladies. Komisch eigentlich. Liebe ist halt nicht immer nur Disco und Pommes. Apropos Pommes. Knut Knutzen ist Pommesverkäufer auf dem Campingplatz Flüggerstrand und er weiß aus Erfahrung, dass das Pfingstwochenende generell herausfordernd ist. Herr U hat Bock auf Pommes und bestellt diese mit Ketchup und Mayo. Andere folgen seinem Appetit. Der nächste bestellt Pommes Rot-Weiß, der tote Hosen-Fan der Truppe Pommes Fortuna. Die diversen Varianten der Bezeichnung kennt Knut natürlich schon so in seiner Pommesbude stehend, die ein überdimensionaler Fliegenpilz ist. Als nächstes ist eine recht mitgenommene Gestalt der Pfingstrunde an der Reihe, um zu bestellen. Knut stellt der augenscheinlich sonnenverwöhnten und biergeschwängerten Person vor ihm die Frage, was er denn auf seine Pommes haben möchte. Der leicht desolate Empfänger der Frage versucht, Knut mit seinen Augen zu fixieren und in die ungefähre Richtung blicken, sagt er, Gewalt. Knut wirkt etwas verwirrt, denn er wird weiter wie selbstverständlich angeschaut, als ob Gewalt eine übliche Pommessoße ist. Kurze Stille. Dann garniert Knut die heißen Pommes wieder mit Ketchup und Mayo, bedankt sich höflich und serviert dem hoffentlich gewaltfreien Kunden das frittierte Gericht. Und immer noch etwas verdattert schaut Knut dem armen Teufel hinterher, wie er mit seinen Pommes Gewalt von dann zieht. Das echte Highlight ist aber der täglich auf dem Campingplatz ausliefernde Fischverkäufer. Mit seinem kleinen Lieferwagen hält dieser genau auf der anderen Seite der Helmstedter Wagenburg. Der Fischmann öffnet die hinteren Türen seines Wagens und ruft laut Makrele, 8 Mark, Aal, 8 Mark, Fischfrikadelle, Sprotten. nachdem ein fremder Camper für jeden hörbar nach dem Preis für eine Fischfrikadelle gefragt und er als Antwort 2 Mark vom Fischverkäufer erhalten hat, sind Herr U und der Rest der Bande plötzlich hellwach, nüchtern und vor allem mathematisch provoziert. Mit dieser Preispolitik lässt sich etwas anfangen und schon stehen ungefähr 20 junge Experten für Grundrechenarten wie an der Perlenschnur aufgereiht am Fischwagen. Nun wird Plus und Minus gerechnet, was das Zeug hält, und so bestellt, dass immer der Endbetrag Ermerk rauskommt. 4 Fischfrikadellen, was kosten die? Ermerk. 2 Makrelen, aber wir zahlen jeder einzeln. Ermerk jeder. Sprotten für 4 Mark, dazu 2 Fischfrikadellen, machen in Summe, genau, Ermerk. Der Fischmann macht den Ermerk-Umsatz seines Lebens in diesem Abschnitt des Campingplatzes und ab sofort wird es an jeden der nächsten Tage mehrfach zu der Frage kommen, ob Ermerk schon da gewesen ist. Immer nur meiern, das ist auf Dauer sehr anstrengend, wie er U körperlich feststellt. In der Nacht zum Pfingstmontag wird der gesamteuropäische Fußball durchdekliniert. Fußball ist ein schönes Thema, weil es so viel souveränes Halbwissen aller beteiligten Möchtegern-Bundestrainer gibt. Es werden nun nachts, halb im Klappstuhl liegend, fiktive Fußballspiele moderiert. Gerne auch welche aus der ehemaligen DDR. Und das klingt ungefähr so. Schnupphause auf Ducke gespielt, der Pass zu Kreische, Kreische zieht ab, heißer Chingerosser Bumm, René Müller, du bist ein Teufelskerl, mit seinen unglaublichen Tentakeln kosch er das Rund aus dem Dreiangel. Das geht natürlich auch mit der ehemaligen holländischen Nationalmannschaft, in den Hauptrollen die Brüder van der Kerkhoff und ganz andere tolle Fußballspieler. Weiterhin ist die Helmstedter Pfingstgemeinde der Meinung, dass sie heute Nacht noch zusammen eine Punkband gründen sollten und da es die abstürzenden Brieftauben und weiteres schon gibt, gründen sie die depressiven Gummistiefel. Liebe Zuhörer, dies ist nur eine Essenz von dem, was dort alles, nennen wir es, besprochen wird. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel Schwachsinn gepaart aus Bier und Abitur an einem ganz normalen Pfingstwochenende verhackstückt werden kann. Eigentlich sind das alles angehende Akademiker, die darüber hinaus bereits wahlberechtigt sind. Wir steuern alle auf den Abgrund zu. Das muss der Eindruck eines Unbeteiligten sein, wenn dieser sich von außen betrachtet, das armselige Drama dieser Menschen anhört und ansieht. Gute Nacht, Deutschland. Wir gehen jetzt mal lieber alle ins Bett. Der Pfingstsonntag ist schon mehr als halb rum. Ihr könnt euch sicher denken, womit sich Herr U. vormittags beschäftigt hat. Plötzlich ist er der Meinung, er sollte sich mal hinlegen. Vorher holt er sich aber noch eine extrem warme Flasche Wasser von der Rückbank aus dem weinroten Kombi und lässt die Hintertür des Wagens aus Gründen der Unzulänglichkeit sicherheitshalber offen. In ca. 1,50 Meter Abstand zu dieser offenen Autotür schlummert ein leicht glimmendes Ex-Lagerfeuer sein nicht das Wässerchen trübendes Dasein. Und diese nur noch leicht simmernde und aus unschuldig dreinblickenden weißen Holzbriketts bestehende Glut hält ein kleines, blecherndes Geheimnis wohlig warm. Knobel, der vor circa einer Stunde ein leichtes Gefühl von aufkommendem Hunger verspürte, hat in diese Restglut eine Ravioli-Dose gebettet, aber vergessen, sich die Eieruhr zu stellen. Jetzt sitzt er mit Ben uneingecremt am Strand und sie bestaunen einträchtig die sandige Umgebung. Herr U geht mit seiner Wasserflasche schlafen. Der Rest der Helmstedter Gang löst wieder irgendwelche Welträtsel oder meiert. Herr U weiß nicht, wie lange er geschlafen hat, als er von einem lauten Knall plötzlich wach wird. Knobel und Ben hören den Knall ebenfalls leicht zeitverzögert am Strand und der Verursacher denkt sich sofort, Scheiße, die Ravioli-Dose. Nach dem Knall streckt Herr U urplötzlich hellwach den Kopf aus dem Zelt. Menschen laufen umher, die Helmstedter haben aufgehört, Trinkspiele zu spielen oder das Rätseln beendet. Eine weiße Aschewolke befindet sich, auch noch Sekunden nach dem Knall dort, wo sich eben noch ein friedliches ehemaliges Lagerfeuer in den anscheinend letzten Zügen befunden hat. Der rote Kombi dahinter ist nur schemenhaft zu erkennen. Herr U springt nun auch schlagartig nüchtern aus dem Zelt und geht in Richtung der sich auflösenden Aschewolke. Dahinter rückt beim Näherkommen nun etwas anderes in den Fokus der Betrachter. Mittlerweile stehen ca. 15 bis 20 Personen neben dem Ex-Lagerfeuer und dem jetzt nur noch teilweise weinroten Kombi mit der geöffneten Hintertür. Das Feuer verlassen hat, das ist sofort zu erkennen, die Ravioli-Dose. Und zwar mit einer Bewegung vom Fahrzeug weg. Ausgelöst durch die verstärkte Eruption des Inhaltes, durch den natürlich vorher nicht geöffneten Dosendeckel an der Oberseite, liegt die zerborstene Ravioli-Dose ca. 2 Meter vom Lagerfeuer entfernt. Der sicher wohl erhitzte Inhalt der Ravioli-Dose hingegen hat den Rückstoß kochenderweise genutzt und sich in Richtung des weinroten Kombis auf den Weg gemacht. Geile Farbe ist der erste Kommentar der Staunenden am Ort des tomatigen Geschehens. Ja, Sonderlackierung Ravioli-Perleffekt, sagt der Nächste, gefolgt von: Wir können den Wagen bei der Documenta in Kassel ausstellen. Mittlerweile durchbricht Knobel den Halbkreis der Beobachter und schleicht leicht nervös vor zum Wagen seiner Eltern. Die gesamte rechte Seite des Kombis ist gesprenkelt mit nun sich abkühlenden, verbrannten Resten von Dosenravioli. Und weil Herr U. so vorausschauend gehandelt und die rechte Hintertür offen gelassen hat, setzt sich das gesamte Potpourri des Gesamtkunstwerks auch im Inneren des Fahrzeugs fort. Ben und Herr U. folgen Knobel mit ihren Blicken in den Innenraum des Autos. Als hätte hier ein zweijähriges Kind der Familie Mama Miracoli sein tomatiges Unwesen getrieben. Der Dachrimmel, die Rückseite der Vordersitze, alles ist nudelig rot. Kaum vorzustellen, dass das alles mal in einer einzigen Ravioli-Dose gewesen ist. Das Highlight dieser künstlerischen Komposition bildet die Rückbank. Denn neben Soße, Nudeln und natürlich Fleischbrocken der Füllung haben sich auch Kohlestücke auf die parabolische Bahn Richtung Fahrzeug auf den Weg gemacht. Und dass diese Kohle mitnichten unschuldig wie ein katholisches Schulmädchen war, sondern heiß glühend, das stellen gerade drei Augenpaare fest. Knobel, Ben und Herr U. sehen in ein 5 cm großes Loch, durch das sie bis zum Erdmittelpunkt sehen können. So tief hat sich ein Stück Kohle in die Rücksitzbank gefressen. Knobel kann man regelrecht schlucken hören aufgrund dieses Desasters. Die besenreine Rückgabe des Fahrzeuges wird sich ab diesem Moment schwierig gestalten. So viel steht fest. Weiterhin steht fest, dass die Reste im Wageninneren, die auch Kulisse eines Splatterfilms sein können, grob entfernt werden müssen, solange sie noch warm und weich sind. Also, alles her an Handtüchern, alten T-Shirts, Lappen etc. Aber der Erfolg der ersten Reinigung ist eher ein geringer. Grobe Stücke lassen sich gut entfernen, die Soße verschmiert nur. Neue Taktik. Feste Bestandteile aus dem Fahrzeug entfernen, Soße trocknen lassen und hoffen, dass diese dann besser aus den Stoffen geht. Obwohl der Schock tief sitzt, zum Glück hat es ja nur das Fahrzeug getroffen und keine Person, das ist immerhin ein Trost, aber morgen müssen die drei mit ihrem Wagen nach Hause und das Schlamassel erklären. Sollte sich der Innenraum einigermaßen reinigen lassen, wird das Loch auf der Rücksitzbank aber auf ewig von diesem Pfingstwochenende erzählen. Die Nacht auf Pfingstmontag ist nicht mehr ganz so spaßig wie die Nächte davor. Ein "Wir müssen das morgen alles erklären" liegt bei Herrn U und seinen beiden Freunden in der Luft. Geschlafen wird dann trotzdem noch etwas und dann ist der Tag der Fahrzeugrückgabe gekommen. Mit Leergut und verstauten Klamotten sitzen die drei am Pfingstmontag im Auto. Bei geschlossenen Türen und Fenstern riecht es leicht verbrannt, rauchig im Innenraum. Auch ist ein leichter, süßlich-tomatiger Geruch nicht von der Hand zu weisen. Die erste Tankstelle ist ihr Ziel und nun wird sich zeigen, ob die Rechnung mit der Entfernung der angetrockneten Tomatensoße aufgeht. Nachdem das Fahrzeug durch die Waschanlage ist, sieht die Welt von außen aus, als wäre nichts passiert. Innen hingegen, meine Fresse, das totale blutrote Chaos. Die drei versuchen mit einem Industriestaubsauger, Papiertüchern und dem Wasser, das zum Auffüllen der Scheibenwaschanlagen bereitsteht, ihr Bestes. Nach einiger Zeit steht fest, so richtig wird das nichts. Da muss professionell nachgeholfen werden. Also bleibt jetzt nur noch der Gang nach Canossa bzw. die Fahrt nach Hause. In Helmstedt angekommen, rollt ein äußerlich einwandfreies Fahrzeug vor das Haus der Besitzer. Die Präsentation des Innenraums wird diese gleich auf den Boden der Tatsachen holen und alle Fragen nach »Wie war euer Wochenende?« beantworten. Die Eltern von Knobel erblicken das Ritual, das am Vortag ihren Wagen in ein Fahrzeug mit verringertem Rückkaufwert verwandelt hat. Nach einigen Sekunden Stille ist ein lautes »Das bezahlen uns die Jungs« der Mutter zu hören. Und während diese bereits unterwegs ist, um Lappen, Eimer und Reinigungsmittel zu holen, blickt der Vater von Knobel in den 5 cm großen Eingang zur Hölle auf der Rücksitzbank. Sein Kommentar folgt auf dem Fuße. Ach, da legen wir einfach eine Decke drüber. Ben und Herr U wissen nicht, wie lange Knobel an diesem Pfingstmontag noch den Innenraum des Wagens bewacht von seiner Mutter reinigen musste. Auf jeden Fall waren die beiden froh, dass sie nach Hause entlassen wurden und sich ausruhen können. Ein paar Tage später. Knobels Vater tankt den weinroten, mittlerweile nicht mehr ganz so nach verkohlten Dosenravioli riechenden Kombi. Nachdem er die Zapfpistole zurück in die Säule gehängt hat, schließt er den Tankdeckel auf der rechten hinteren Seite des Fahrzeugs. Beim Einrasten des Deckels fällt bzw. bröckelt die gesamte weinrote Lackierung von der kleinen Klappe direkt vor seine Füße. So bleibt man in Erinnerung.